Info
von Radio Dreieckland.
Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Montagsinfo von Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Die Telefonnummer hier im Studio ist wie immer die 0761 für Freiburg, 31 028. Wir wollen heute an diesem Montag unsere Sendereihe zu Irland fortsetzen, eine Sendereihe der Nordirland-Gruppe Freiburg. In diesem zweiten Teil heute wird es gehen um die Geschichte Irlands, und zwar von 1968 bis zum heutigen Tage. Nach einer kurzen Einleitung, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, werden wir versuchen, in einer Art Studiogespräch die letzten 20 bis 25 Jahre des jüngeren Nordirland-Konfliktes aufzuarbeiten. Nicht dabei sein oder nur ganz wenig dabei sein in dieser Aufarbeitung werden Knastkämpfe in Nordirland und außerhalb Irlands, weil wir darüber zwei Extrasendungen produzieren werden und senden werden, und zwar an den kommenden Montagen, jeweils um 18 Uhr auch hier am Infosendeplatz. Zunächst einmal aber noch ein kleiner Exkurs sozusagen, eine Wiederholung. Wo haben wir das letzte Mal aufgehört?
Once again, black flags are hoisted in the county of Tyrone. Three more good men lie butchered by the forces of the crown. We shed tears of grief and anger.
Der Süden Irlands erhält 1937 eine neue Verfassung. 1949 wird die Republik Irland ausgerufen. Faktisch bleibt der Süden Irlands britische Kolonie, nun nicht mehr militärisch besetzt, jedoch ökonomisch völlig abhängig. Diese Situation bleibt bis 1968 bestehen. Im Nordosten Irlands ein Staatengebilde, in dem Katholiken keine Rechte haben, im Süden ein neokolonialer, pseudo-unabhängiger Staat. Aus dieser Geschichte heraus entwickeln sich die auch heute noch vorherrschenden Ideologien, die eine Rolle im Krieg in Nordirland spielen. Der Republikanismus als eine klare antiimperialistische, sozialistische Ideologie, die naturgemäß die Ideologie der entrechteten Menschen ist. Aus der Geschichte heraus ist nachvollziehbar, dass dies in der Regel Katholiken sind. Der Loyalismus als eine reaktionäre, auf einem protestantischen Überlegenheitsdenken beruhende Ideologie, die historisch die Ideologie der Privilegierten ist. Auch hier ist aus dem Gesagten klar, dass dies überwiegend die Ideologie der protestantischen Siedlerinnen des 17. Jahrhunderts und heute eben die ihrer Nachkommen ist. Dass die Grenzen in Nordirland nicht an der Konfession entlang verlaufen, wird klar bei Menschen, die einerseits Protestantinnen sind, aber aufgrund einer sozialistischen Politik sich dem Republikanismus zugezogen fühlen. Sie werden von der protestantischen, loyalistischen Bevölkerung ebenso massiv bekämpft wie katholische Republikanerinnen auch. Ja, soweit die Einleitung oder Wiederholung vom letzten Mal. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört und die uns auch die Sendung hindurch begleiten wird, kommt von einer irischen Gruppe mit dem Namen Irish Brigade, also die irische Brigade sozusagen. Und diese Gruppe spielt politische Lieder über verschiedene Themen, zum Beispiel Auslieferung oder über die Knastkämpfe der Gefangenen oder eben auch über die IAA, spielt aber auch ziemlich alte, traditionelle Lieder von irischem Widerstand gegen britische Herrschaft in Irland.
Der äußerst komplizierte Charakter der nordirischen Gesellschaft und des dortigen Konflikts lässt sich nur mit dem Südafrikas vergleichen. Dort wie hier existieren Apartheid-Systeme, die die Gesellschaft im doppelten Sinne spalten, vertikal wie horizontal. In Nordirland stehen sich nicht nur Bourgeoisie und Arbeiterinnenklasse gegenüber. Eine ganze Klasse bleibt vom politischen Entscheidungsprozess und ökonomischem Leben weitgehend ausgeschlossen. Die Spaltung entlang von Klassenlinien wird überlagert von einer Spaltung entlang der Konfessionslinien. Kriterien, um zu den Privilegierten im Norden zu gehören, sind die Zugehörigkeit zum Protestantismus und die Loyalität gegenüber der englischen Krone. Die doppelte Spaltung der nordirischen Gesellschaft geht zurück auf unterschiedliche Kolonisierungsstrategien des britischen Imperialismus gegenüber der irischen Insel. Wurden im Süden lediglich die einheimische Führungsschicht durch ein englandstämmiges und englandhöriges Establishment ersetzt, so erfolgt im besonders rebellischen Norden der Insel die partielle Vertreibung der dortigen Bevölkerung und die Ansiedlung einer kompletten neuen Gesellschaft, die alle gesellschaftlichen Schichten umfasste. Die Troubles in Nordirland begannen keineswegs als Kampf um die gesamtirische Souveränität. Der jüngste Nordirland-Konflikt entstand aus dem Kampf um demokratische Grundrechte und eine Anpassung des politischen Systems Nordirlands an einen bürgerlich-demokratischen Standard. Die Realität des nordirischen Systems sah zu dieser Zeit wie folgt aus. Das kommunale Wahlrecht reflektierte mehr die Einkommensverhältnisse als das Bevölkerungsverhältnis. Wählen durften nur Bürgerinnen, die Steuern zahlten, sowie Hausbesitzer. Protestantische Geschäftsleute zum Beispiel besitzen oft bis zu 6 Stimmen. Während in Belfast 10.000 junge katholische Ehepaare nicht wählen durften, da sie aus finanziellen Gründen bei ihren Eltern wohnen mussten. Darauf hingewiesen sei, dass wir uns im Jahr 1968 und nicht im tiefsten Mittelalter befinden. Dies und die Wahlkreiskonstruktion machten es möglich, dass auch in überwiegend katholischen Gebieten immer wieder protestantische Mehrheiten zustande kamen. Die insgesamt besser gestellte protestantische Bevölkerung war eindeutig bevorteilt. Die Stadtverwaltung waren überwiegend von Protestantinnen besetzt, die natürlich auch Protestanten bei der Wohnungsgabe bevorzugten, obwohl die Wohnungsnot bei den Katholiken ungleich größer war. Ebenso sah es bei der Vergabe von Arbeitsplätzen aus. Die nordirische Bullerei IUC, Royal Ulster Constabulary, bestand überwiegend aus Protestanten. Die berüchtigte Hilfstruppe B-Specials, mehr eine protestantische Bürgermiliz als eine Polizeistreitmacht, bestand gar vollständig aus Protestanten. Außerdem existierte ein Notstandsgesetz, der Special Power Act, das dem Innenminister und seinen Polizeikräften ungemeine bis willkürliche Befugnisse verlieh. Vor diesem Hintergrund entstand 1967 die Bürgerrechtsbewegung NICRA, Northern Ireland Civil Rights Association, die sich daran orientierte, gesellschaftliche Verhältnisse einzuführen, die in anderen Staaten Westeuropas, einschließlich der britischen Insel, schon lange Selbstverständlichkeit waren. Das politische Spektrum der Bürgerrechtsbewegung reichte zunächst von liberalen Protestantinnen bis hin zu radikalen Republikanerinnen. Ihr Ziel war die Beseitigung der Diskriminierung der katholischen Bevölkerung und eine Reform des nordirischen Staates.
There's a man up in Ulster, you all know him well. For Catholics and Republicans, he'd say yes in hell. For his name's Ian Paisley, and that is the man that the Catholics and Republicans just come give a damn. Curlaloo, Curlalay, you're the best friend we've had since the old IRA. Well now Ian went home and his wife he did stare, for to see Austin Curry and Jerry fit there. Sure, Ian the Cripper, his head went astray when his wife said, I've had curry, I can beef it all day. Turraloo, Turralay, you're the best friend we've had since the old IRA. Well, now Ian went home very late one night, and the sight he saw there, it gave him a fright. He looked under his wife's bedclothes, for he was so bold, and the knickers she wore, they were green, white and gold. Turralay, Turralay, you're the best friend we've had since the old IRA. Ah,
now Ian, now Ian, now don't be alarmed. For it's only a tricolour, it'll do me no harm. I've only wanted a wee bit with you, sure you won't take them down to the war, red, white and blue. Tur-a-loo, tur-a-lay, you're the best friend we've had since the old IRA. Well, Ian, he died, and to heaven did go. Ah, where have you come from? St. Peter wanted to know. Sure, I'm from loyal Ulster, he said with a sneer. Said Peter, I'm from the bog, say you won't get in here. Tur-a-loo, tur-a-lay, you're the best friend we've had since the old IRA. Tur-a-loo, tur-a-lay, you're the best friend we've had since the old IRA.
Ja, nach diesen 1000 Einleitungen wollen wir jetzt ins Gespräch rübergehen und eigentlich ausgehen vom Jahr 1967, 68, als sich die Bürgerrechtsbewegung in Nordirland formiert hatte. Und ja, fangen vielleicht mal an mit den Forderungen dieser Bürgerrechtsbewegung, die die damals gestellt hatten.
Die Bürgerrechtsbewegung forderte Abschaffung des Mehrfachwahlrechts und Neuordnung der Wahlkreise, Suspendierung des Special Powers Act, ein Notstandsgesetz, das dem Innenminister und seinen Polizeikräften ungemeine bis willkürliche Befugnisse verleiht. Drittens, die Beendigung der Diskriminierung bei der Häuser- und Arbeitsplatzvergabe und die Auflösung der B-Specials, einer äußerst brutalen Hilfstruppe der Polizei und mit dem Charakter einer protestantischen Miliz.
Von diesen 5 Forderungen ausgehend hatte sich die Bürgerrechtsbewegung eigentlich relativ schnell und groß gesammelt, hatte aber auch nicht mit der harten Reaktion des nordirischen Staates gerechnet, der auf diese einfachen Forderungen mit einer Härte reagierte, die schon für die gesamte Bürgerrechtsbewegung ziemlich überraschend kam und auch zu einer Radikalisierung an sich führte, da sie mit einer Gewalt konfrontiert waren, die ja eigentlich in eine völlige Härte von Seiten des Staates ausging mit allen Truppen, die sie hatten. Das ist einmal die irische Polizei, ROC, die Sondereinheit B-Specials, die ja eigentlich auch aufgelöst werden sollte von den Forderungen, plus den loyalistischen Schlägertrupps, die halt auf Demonstrationen wahllos eindrosch. Punkt.
Ja, ich denke, was da auch nochmal wichtig ist, dann sich das zu vergegenwärtigen, was das bedeutet hat Ende der 60er Jahre, dass da wirklich diese loyalistischen Schlägertrupps in katholische Ghettos eingefallen sind und ganze Straßenzüge ausgebrannt haben. Also dass da wirklich die Bewohnerinnen massiv vertrieben wurden, mehrere hundert Familien in Süden geflüchtet sind, weil sie einfach keine andere Wahl hatten. Und das war wirklich auch Ende der 60er Jahre, 69, eine Pogromstimmung gegen die katholische Bevölkerung, die zum ersten Mal in Nordirland versucht hat, ein Minimum an demokratischen Reformen durchzusetzen. Und sofort sah sich die protestantische oder loyalistische Bevölkerung in ihren wenigen Privilegien, die sie hatten, jetzt von der Arbeiterinnenklasse aus gesehen, sah sich sofort massiv gefährdet, wurde aufgehetzt und fiel quasi in die katholischen Ghettos ein und hat dort ja wirklich die Bevölkerung vertrieben und ausgeräuchert. Und das ist was, also was auch über Radio natürlich nur schwer bildlich rüberzubringen ist, aber was einfach total zu der Geschichte dazugehört. Und aus daraus einfach auch es notwendig war, dass die Bevölkerung ihren eigenen Schutz, den Schutz ihrer Wohngebiete organisiert hat. Und ich denke, das war eine total wichtige Zeit dafür, auch von dem friedlichen Protest rüberzukommen zur Verteidigung der Ghettos, die dann entsprechend den Angriffen auch bewaffnet erfolgen musste.
Sagen kann man da vielleicht auch noch, dass gerade also an diesem Punkt auch die liberalen Protestanten, die vorher noch also in dieser Bürgerrechtsbewegung mit organisiert waren, also auch sich ja davor zurückzogen oder es auch mussten, gerade auch die Unterschichten, weil die loyalistischen Schlägertrupps also auch praktisch die ganzen loyalistischen Gebiete besetzten.
Ja, durch diese Pogromstimmung geschürt, die immer mehr eingesetzt hat, Durch die vermehrten Angriffe ist es in der Bewegung immer mehr zur Notwendigkeit geworden, darauf zurückzugreifen, sich zu verteidigen. So, einer der Höhepunkte darin war der Angriff der Polizeikräfte am 12. August auf die Boxheit von Derry. So, um es mal zu verdeutlichen, innerhalb von 3 Tagen bis zum 15. August hat die örtliche Molkerei 43.000 Flaschen vermisst, was vielleicht so ein bisschen mal deutlich macht, in welcher Intensität die Kämpfe dort abgingen. Hat aber auch immer mehr gezeigt, nachdem es zwar auch möglich war, die loyalistischen Trupps und auch die nordirischen Polizeikräfte zurückzuschlagen, dass es nötig war, von den Steinen und Flaschen wegzukommen ein Stück weit und sich irgendwie eigentlich auch mit Waffengewalt zu verteidigen, weil doch die Angriffe ziemlich stark waren. So, dieses ist erstmal mit der normalen Radikalisierung auch gelungen, die Kräfte zurückzuhalten, die Ghettos in den eigenen Händen zu behalten. So.
Ja, neben der Radikalisierung, was jetzt Benutzung von Waffen angeht, ist in den Ghettos auch so noch eine Selbstorganisation entstanden auf allen Ebenen. Was heißt zum Beispiel selbstorganisierter Verkehr, also so öffentlicher Busverkehr kam da gar nicht mehr rein. Man muss sich mal vorstellen, in Derry waren 30.000 Menschen von 90.000, die es dort gibt, so abgeschnitten und innerhalb ihrer Ghettos total selbst organisiert, eben auch mit dieser ja eigenen Polizei, was die IRA wurde.
Naja, aber ich glaube, wir werden jetzt doch etwas schnell, weil am 14. August dann, nachdem erstmal die Angriffe in den Ghettos zurückgeschlagen wurde, sind halt die britischen Truppen einmarschiert. So mit der Begründung, die eskalierende Gewalt einzudämmen und die katholische Bevölkerung vor den Übergriffen zu schützen.
Ja, in die Zeit rein aber auch noch praktisch die Wiedergeburt der IRA, weil die hat sich ja in den Ghettos, in den befreiten Gebieten zunächst mal als defensive Kraft zu der Zeit auch entwickelt. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich interessante und wichtige Entwicklung, weil die IRA ja über die Jahrzehnte, also praktisch seit den 20ern bis in die 60er rein, mehr oder minder schlafend war und es sie nicht so richtig gab. Und dann Ende der 60er, als die Pogrome gegen Katholiken und gegen die Ghettos der Katholiken anfing, die IRA praktisch wieder geboren ist. Und also damals stand halt irgendwie an den Wänden oder so, wir brauchen Gewehre und keine Steine. Und IRA wurde aber damals mit I run away übersetzt, also mit ich lauf weg, und war für die Leute so erstmal nicht greifbar. Gleichzeitig war es aber auch die einzige Organisation im Prinzip, die über ein gewisses Maß an Strukturen verfügte und deswegen zur Verteidigung von diesen Ghettos auch ziemlich wichtig war und weiter wichtig wurde. Und da die IRA auch im Besitz von Waffen war oder es ihnen möglich war, diese Waffen zu besorgen, wurde sie dann im Laufe der Jahre, also von 69 bis in die frühen 70er, 71, total wichtig zur Verteidigung der Ghettos. Und ich denke, das ist auch ja, eine ziemlich wichtige Entwicklung. Und wenn man sich Filme von damals anguckt, die IRA wirklich auch zum Beispiel die befreiten Gebiete Free Derry und Free Belfast patrouilliert ist und da im Prinzip ja die People's Army, also die Armee des Volkes war. Und darauf dann denke ich auch, oder vor dem Hintergrund auch die britische Antwort dann und die britische Präsenz erstmal zu sehen ist.
Some men went to Dungannon town, the barracks for to kiss. And when they saw the Queen's Army give classes at that place, with your IRA ricochet played on your lambeg drum. Well, the RUC, they did not think that we had planned some sport. They'd read of peace with the police in a Free State news report, with your IRA ricochet played on your lambeg drum. Well, the sergeant, he had read the news. He said, "Now, boys, how's that?" When to his surprise, upon the door, there came a loud rap-tap.
with your IRA ricochet, played on your lambe drum. Well, the sergeant, he stuck out his head, he pulled it back again, for he found that he was looking down the barrel of a stain. With your IRA ricochet, played on your lambe drum. Well, the sergeant shouted out now, "Ah, boys, now stop this lark. Are you Protestants or Fenian men out there in the dark? With your IRA ricochet, play it on your lambe drum." They blew the barracks up that night, and the RUC as well. And if the British army came, they said they'd blow them all to hell. With your IRA ricochet, play it on your lambe drum. There's 10 loyal policemen, and they're signing on the dole. They'd love to get that Free State Press and ram it up his with your IRA ricochet. Play it on your lambe drum.
Ja, ich würde gerne auch nochmal gucken, genau die Rolle der britischen Truppen und der Interessen, weil ich denke, dass sie halt schon nur noch strategischer Natur sind und nicht, wie sie am Anfang 69 gesagt haben, zum Schutz der irischen Bevölkerung, da weder Großbritannien noch die NATO, eine Vereinigung Irlands unter neutralen oder gar sozialistischen Vorzeichen wollen, so, da sie befürchten, da nach einer Vereinigung die militanten und sozialen Kämpfe auch im Süden übergreifen und das südirische Etablissement allein zu schwach wäre, um das zu verhindern, da die Entwicklung im Süden Irland eigentlich immer abhängig war von Britannien und ein Sieg der republikanischen Bevölkerung schon eine ganze Menge bedeuten würde. Und das hatten sie, denke ich, auch schon in den 70er Jahren, also Anfang 70, erkannt, gerade mit der Erstarken der republikanischen Bewegung. Sie haben dann wieder auf Mittel zurückgegriffen, die sie eigentlich immer schon eingesetzt haben, in den 50er Jahren, aber auch schon in den 20er Jahren, nämlich die Internierung größter Teile einer Bevölkerung. Halt zum Beispiel 1971 haben sie die Internierung eingeführt, an einem Tag 342 Menschen festgenommen und im Laufe der Tage und Monate hat es sich auf 2000 erhöht, hauptsächlich katholische Bevölkerung.
Ja, zur Internierung möchte ich noch dazufügen, es ist einfach, die Leute kommen in Knast, ohne überhaupt einen Richter gesehen zu haben und verschwinden da dann für einige Monate. Was damals war, dass diese Gefangenen aber einen Kriegsgefangenenstatus hatten?
Ja, vielleicht können wir da eigentlich auch nochmal dazu sagen, dass ja die Internierung der Briten also sowohl historisch lange zurückreichen, als auch heute noch massiv angewandt werden, nämlich zu Zeiten des Golfkrieges, wo massiv in Britannien arabische Menschen auch in Internierungslager gesteckt wurden. Jetzt wohl nicht mehr, weiß ich nicht genau, aber eben zu Beginn des Golfkriegs gleich massiv in Britannien dann Menschen in diese Internierungslager verschleppt wurden. Gut, also soweit nochmal ein Bezug zu heute vielleicht. Und was damals passierte während der Internierung, war ja auch massive Folter an Gefangenen, die also teilweise Gefangene ausgesucht wurden und sensorischer Deprivation, also sämtlichen Sinnesreizen entzogen wurde und sowas wie Folterforschung da betrieben wurde, die ihren Niederschlag gefunden hat, eben auch zum Beispiel in Isolationshaft, wie sie in allen möglichen westeuropäischen Ländern auch gegen Gefangene angewandt wird. Und ich denke, die Internierung damals 71 ist klar zu verstehen als die militärische Antwort der Briten auf das Erstarken der IRA. Also würde ich das mal sehen und in dem Kontext auch begreifen. Und die Internierung wurde ja auch bis 1975 in Nordirland beibehalten und dann ersetzt durch ein noch besseres funktionierendes Repressionsinstrumentarium, was die Notstandsgesetze beinhaltet, unter denen Leute festgenommen und geschlagen werden können, eben die berühmten und berüchtigten Festhaltezentren, Verhörzentren und Folterzentren, wie zum Beispiel Castlereagh in der Nähe von Belfast, und dann entsprechende Notstandsgerichte mit nur einem Richter und ohne Geschworene, die also 99%ige Verurteilungsrate haben. Und die Entwicklung von Anfang bis Mitte der 70er Jahre, wo alle Gefangenen Kriegsgefangenenstatus hatten und die britische Regierung sich auch formal im Krieg mit der IAA befand, finde ich total wichtig, weil dann kommt der Schnitt. Dann kommt der Schnitt Mitte der 70er Jahre, wo praktisch alles anders wird, wo es keine Kriegsgefangenen mehr gibt, sondern nur noch Kriminelle und Terroristen.
An diesem Punkt ist vielleicht mal wichtig zu sagen, dass gerade Mitte der 70er Jahre ging es dann auch, dass die britischen Truppen praktisch die mehr Verantwortung auf die nordirische Polizei, die IOC, legen wollte. Und nach außen sollte das Ganze so aussehen, dass also...
Naja, es sollte halt aussehen, dass eine Normalisierung in Nordirland eintritt. Es war halt ihre Politik der Normalisierung plus der Kriminalisierung.
Ja, aber ich würde sagen, das war eher die Alsterdisierung, also so von wegen, das auf einen regionalen Konflikt zu beschränken und ja, so die Rolle der Brits da oben ja nicht mehr so offensichtlich sehen zu können. Also eben gerade das, dass die IOC verstärkt wird oder ja, die UDR, was ein speziell nordirisches Regiment ist und keine britischen Soldaten mehr dabei sind.
Ja, ich denke mal, dass, weil wir jetzt mit diesen Begriffen so rumgeworfen haben und ein paar Hörerinnen und Hörer sind, die vielleicht nicht so bekannt jetzt, also Ulsterisierung, Ulster ist, wird oft synonym verwendet für Nordirland, stimmt nicht ganz, das erklären wir jetzt nicht, machen wir später mal, aber ja, bedeutet eben, dass die sogenannten nordirischen Sicherheitskräfte ein bisschen mehr an der Frontlinie stehen als die britische Armee und deswegen so, dass die Einmischung oder die Interessen Britanniens dort zurückgedrängt werden, jedenfalls so in der Öffentlichkeit nicht so dargestellt werden. Und was vorher eben schon gesagt wurde, Kriminalisierung natürlich der Bewegung, aber auch der Gefangenen, die keinen politischen Status mehr hatten und das alles mit dem Ziel der Normalisierung. Also da oben, der Zustand in Nordirland soll als nichts Außergewöhnliches, sondern als ein ganz normaler demokratischer Staat innerhalb Britanniens dargestellt werden, so, in dem es lediglich ein Problem mit ein paar Kriminellen oder mit ein paar Terroristen gibt. Und da gehört ja auch rein, dass große Tourismusprogramme angelaufen sind oder die Innenstadt Belfast wieder für den internationalen Einkaufstrubel hergerichtet werden sollte und lauter so Programme, die alle dahin abgezielt haben, Nordirland als einen völlig normalen Staat oder ein völlig normales Land innerhalb des Vereinigten Königreichs darzustellen.
Ja, 1976 ging eben diese Kriminalisierung los am 1. März und damit wurde der Sonderstatus für die politischen Häftlinge abgeschafft. Und ja, es ist klar, also zu dem Zeitpunkt hat sich die IAA nicht plötzlich geändert. Es war einfach eine ganz neue Reaktion der britischen Regierung auf die Verhältnisse dort. Die Gefangenen haben direkt darauf reagiert, zunächst mit einem Decken- und Drecksteig eben gegen die Abschaffung ihres politischen Status und der ging jahrelang in den Age-Blocks. Und ja, das hat sich dann praktisch weiter zugespitzt bis zu dem Hungerstreik 1981, bei dem ja 10 IAA- und INLA-Gefangene zu Tode gehungert haben. Und dazu wird es noch nächste Woche genau eine Sendung geben zu diesen Kämpfen in den Knästen.
Also ich denke,
now in Ireland we have rogues enough to mass. In the UDR, the army and the SAS. But the lowest of the low is the foe you do not know. And that's the man they call Supergrass. Sing in rifle turtle and eternally. Oh, there's no one who can tell a lie like me. Well, you may search until you tire, you'll never find a bigger liar. I'm the Supergrass, you've seen me on TV. I can name you people I have never seen.
I can tell of places I have never been. Oh, for if the money's right, I will tell you black as white. I can tell you Jerry Adams loves the Queen. Oh, say the rightful turn-a-lami, turn-a-lami. Oh, there's no one who can tell a lie like me. Well, you may search until you tire, you'll never find a bigger liar. I could supercross, you've seen me on TV. Spare a thought for Burger, Patrick, and for Black. Should they are nervous now that Gilmore's got me sacked? For they put their trust in villains, and they took the sacks and shillings. Their old hand put the noose around their necks, saying in rightful turn-a-lami, turn-a-lami. Sure, there's no one who can tell a lie like me. Well, you may search until you tire, you'll never find a bigger liar. I'm the supergrass, you've seen me on TV. To my native land, I've been a fond farewell. Where I am going is the one thing I won't tell. But I will keep a watch behind me, for if any man would find me, the only place I'd ever go is hey, I'm singing rightful turn-a-lami, turn-a-lami. Sure, there's no one who can tell a lie like me. Well, you may search until you tire, you'll never find a bigger liar. I'm the supergrass, you've seen me on TV. You might see my face in some exotic bar, in New Zealand or in far off Africa. But I have no friends or relations, I betray the Irish nation. 30 silver pieces doesn't get you far. Singing rightful turn-a-lami, turn-a-lami. Sure, there's no one who can tell a lie like me. Well, you may search until you tire, you'll never find a bigger liar. I'm the supergrass, you see me on TV.
Nur schon wichtig, sich halt vorzustellen, dass dieser Kampf um den politischen Status halt 5 Jahre ging, und der hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Mobilisierung außerhalb der Knäste, auf die republikanische Bewegung, die halt durch den Hungerstreik 81 sich auch schon relativ stark verändert hat und wesentlich mehr sozialistische Strömungen sich durchgesetzt hatten dadurch in der Bewegung.
Ja, das wird vielleicht ganz gut auch deutlich, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wer eigentlich in diesem Komitee, was damals so den Hungerstreik unterstützt hatte, alles tätig war. Und das waren unter anderem Leute wie die Bernadette McGillesky, die schon als radikale Sozialistin und Feministin bezeichnet werden kann, die in diesem Komitee mitgearbeitet hat, obwohl sie eben nicht Mitglied von Sinn Féin ist oder auch mit der IAA nichts zu tun hatte, aber sich an der Frage des politischen Status für die Gefangenen ziemlich viel draußen mobilisiert hat, dass zum Beispiel auch Ronnie Bunting mitgearbeitet hat. Der Name ist jetzt wahrscheinlich niemandem Begriff, aber als ein ganz klaren Sozialist, der an dieser Frage so politischer Status der Gefangenen mitgearbeitet hat, und dass die ganzen Leute, die praktisch in dem Vorstand von diesem Komitee waren, von diesem, ja, H-Block Committee, was sich also um die Gefangenen gekümmert hat, dass auf die alle Anschläge von Loyalisten erfolgt sind und wie Bernadette McGillesky und ihr Mann die einzigen sind, die das überlebt haben, und alle anderen sind von loyalistischen Todesschwadronen ermordet worden. Und das ist was, was man sich auch ja mal vorstellen muss. So. Das gehört da irgendwie auch noch rein in die Geschichte. Und zum Zweiten vielleicht ein paar Zahlen, die das deutlich machen, was sich draußen getan hat. Also, dass Leute, die im Hungerstreik waren, als Abgeordnete ins britische Unterhaus gewählt worden sind, wie Bobby Sands zum Beispiel, der mehr Stimmen bekommen hat als Margaret Thatcher in ihrem Wahlkreis. Und das drückt ja auch was von der Unterstützung in der Bevölkerung aus, von einer total breiten Unterstützung auch. Und dass noch 2 weitere hungerstreikende Gefangene dann ins südirische Parlament gewählt worden sind. Und ja, weiß nicht, noch so Zahlen an der Beerdigung von Bobby Sands haben 100.000 Menschen teilgenommen. Wenn man sich das auf die BRD umgerechnet vorstellt, sind das so an die 4 Millionen zur Beerdigung eines politischen Gefangenen, der im Hungerstreik gestorben ist. Und das macht vielleicht auch ein bisschen so die Unterstützung in der Bevölkerung für diese Sache deutlich, die sich Anfang der 80er Jahre wieder entwickelt hatte.
Und was so Leute erzählen, die damals diese Zeit noch mitgekriegt haben, die Situation in den Ghettos, ja, war wirklich total anders. Also so normale Familienalltag ging nicht mehr weiter. Die ganzen Leute waren oft auf den Straßen demonstrieren, und ja, es war wirklich der Alltag auch voll auf den Hungerstreik konzentriert, was nochmal ausdrückt, ja, wie da die Unterstützung verankert war.
and starts on her way to do an act of service for the Brigade of Easter Road. But they didn't know what lay in store, would never again go home. Well, the night was dark and windy, the rain came lashing down.
Ja, ich wollte jetzt nochmal auf die Entwicklung nach dem Hungerstreik eingehen, zum Beispiel von Sinn Féin, dem sogenannten politischen Flügel der IAA. Hat sie sich vor dem Hungerstreik nicht an Wahlen beteiligt, so ist sie aber doch hingekommen, sich daran zu beteiligen durch die Wahlerfolge, wie schon erwähnt, von Bobby Sands und beiden anderen Hungerstreikenden. Da gibt es halt ein Zitat von Dudley Morrison, was er auf dem Parteitag 81 in Dublin gesagt hat, das wäre: Hat hier jemand etwas dagegen, die Macht in Irland mit dem Wahlzettel in der einen und dem Gewehr in der anderen Hand zu gewinnen? Ja, das war das Zitat. Und da hatte eigentlich erstmal niemand was dagegen. So.
Ja, und das hat sich dann ja auch eigentlich ziemlich positiv entwickelt. Also als Sinn Féin dann angefangen hat, auch an Wahlen teilzunehmen, natürlich auch mit der Aussage, Sitze im britischen Unterhaus, im sogenannten, also wie Sie es genannt hatten, Parlament des Gegners, werden nicht wahrgenommen. Aber als sie sich dazu entschlossen haben, an Wahlen teilzunehmen, haben sie um die 15% in Nordirland an Stimmen bekommen, und das muss man so ein Stück weit umrechnen, aufgrund der Polarisierung und nur die Stimmen von Katholikinnen praktisch dazu zählen. Und das sind so um die 40% der katholischen Bevölkerung in Nordirland hat Sinn Féin unterstützt. Und also was zum Teil auch so ein bisschen als eine Unterstützung der IAA immer gemessen wird, so als Pegel eigentlich. Und ich denke, was jetzt sind wir so ein bisschen bei Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und das ist dann relativ schwierig jetzt die letzten 5 bis 7 Jahre so mal kurz zusammenfassen oder so kurz wichtige Entwicklungen darzustellen, weil es unheimlich viel, politische Sachen gegeben hat, wie Gespräche zwischen verschiedenen Parteien, und es hat Abkommen gegeben, es hat immer wieder Abkommen gegeben zwischen britischer und südirischer Regierung, die aber praktisch keine Bedeutung für die Situation heute in Nordirland haben, mit einer Ausnahme, und das ist der sogenannte Sicherheitsaspekt, dass nämlich seit dem Abkommen von Hillsborough 1985 diese innerirische Grenze mit riesigen Befestigungsanlagen der britischen Armee versehen sind und eigentlich kein Mensch mehr unkontrolliert die Grenze dort passieren kann. Das war ein ganz wesentlicher Gewinn für die Briten, weil die IAA den Süden Irlands immer als logistisches Hinterland benutzt hat. Und alle Abkommen, die die Briten mit der südirischen Regierung geschlossen hatten, haben eigentlich immer zum Inhalt gehabt, diese Grenze dichter zu machen, den südirischen Sicherheitsapparat mit in die Bekämpfung der IAA einzubinden. Und das ist weitgehend auch ziemlich gut gelungen. Und was wir jetzt eigentlich noch machen wollten in diesen letzten 10 bis 15 Minuten, ist zu versuchen, ein Bild zu zeichnen von der Situation heute in Nordirland. Und zwar, wie es dort aussieht, wenn der Besucher oder die Besucherin dorthin fährt und ja, ob Menschen, die da hochfahren von hier, das als normal empfinden. Ob diese Normalität, die immer verkauft wird von der britischen Regierung, ob die tatsächlich dort irgendwie zu sehen ist.
Ja, die Sache ist die, wenn Mensch nach Belfast zum Beispiel kommt und dort in der Innenstadt rumläuft, da gibt's erstmal auch Fußgängerzonen und große, ja, Einkaufshäuser. Aber es klappt nicht ganz mit der Normalität, die versucht wird, dort herzustellen. Die IAA hat gerade in den letzten Monaten wieder eine Serie von Brand- und Bombenanschlägen in der Innenstadt gestartet. Es passiert in Belfasts Innenstadt sehr oft, dass die Straßen gesperrt sind wegen Bombendrohung und sowas. Ja, aber es wird dann nochmal ganz anders, wenn man die Innenstadt von Belfast verlässt und nach West-Belfast geht, in die nationalistischen Ghettos. Und da fällt dann auf, dass wirklich in den Straßen ständig Patrouillen von Brits und nordirischer Polizei vorbeifahren. Die Brits laufen dort zum Beispiel mitten auf der Straße mit ihren Gewehren und verstecken sich hinter Büschen und so Geschichten. Und es fällt dort ganz krass auf. Es gibt auch noch die ausgebombten Häuser und so Geschichten. Bloß muss man dazu eben nach West-Belfast in die Ghettos gehen, und um das mitzukriegen.
Ja, oder man geht aufs Land. Das ist ja die andere Möglichkeit. Also gerade an der inneririschen Grenze gibt es halt verschiedene Regionen, wie zum Beispiel South Armagh. Das ist also eine Landschaft oder ein Gebiet im Süden von Nordirland, also nahe an der inneririschen Grenze. Und das ist ein Gebiet, was die Briten als Banditenland bezeichnen, weil die IAA da ziemlich große Kontrolle eigentlich hat und die britische Armee oder die nordirische Bullerei RUC auch sich nicht trauen, in der Regel dort zu Land sich fortzubewegen und mit Hubschraubern durch die Gegend fliegen müssen. Und es sieht dann so aus, dass eben die bereits schon erwähnten Beobachtungsposten auf den ganzen Hügeln dort verteilt sind, dass massiv so Betonforts, eigentlich die eher so ja an Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern, oben auf diesen Hügeln draufstehen, oder so riesige Metalltürme auf den Hügeln draufstehen, von wo aus alles mit modernster Elektronik beobachtet wird. Und ziemlich viel, massiv dort mit Hubschraubern halt rumgeflogen wird. Britische Armee muss sich dort mit Hubschraubern fortbewegen. Und das ist auch was, also wenn man dadurch diese eigentlich total schöne Landschaft durchfährt, was also ja absolut unnormal ist und was auch nie als irgendwie Normalität verkauft werden könnte. Und wenn man dann noch anfängt und mit den Leuten, die da leben, anfängt zu reden, dann wird das völlig klar, dass es dort keine Normalität gibt, in dem Sinne, dass Nordirland von der britischen Armee besetzt ist, die dort halt die Bevölkerung massiv mit allen möglichen militärischen und sonstigen Mitteln unterdrückt.
Ja, in den kleinen bis größeren Orten gibt es sehr oft so die IUC-Kasernen, und die sehen wirklich aus wie Forts. Da sind oft die anliegenden Straßen abgesperrt und alle Autos, die dort vorbeifahren, werden angehalten. Da wird dann ja Kofferraum und so untersucht nach Bomben. Und diese Polizeibaracken fallen wirklich erstmal total auf. Also mit Panzerglas, und sehen nochmal ganz anders aus als hier irgendwelche Polizeikasernen. Und zum Beispiel in Derry wurde so eine IUC-Kaserne in die frühere Innenstadt voll reingesetzt und diese Straße ist inzwischen total tot. Da gibt es noch ein Geschäft und sonst ist da nichts mehr. Die Wohnungen, die bei solchen IOC-Kassern liegen, sind billiger und werden auch oft gemieden, weil die beliebte Anschlagsziele der IAA sind. Und was es eben gibt, sind diese riesigen Straßenversperrungen und es werden immer mehr, je öfters da Anschläge passieren. Also es sieht wirklich sehr komisch aus.
Ja, ich denke, also wo wir eben schon waren mit diesen Straßensperren, das ist auch so eins der augenfälligsten Sachen, wenn man in Nordirland oder gerade in den Städten dann wieder rumläuft, wo man sofort sieht eigentlich, oder vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen für interessiert und drum kümmert, mitkriegt, dass die gesamte Stadtplanung seit Jahren, seit Jahrzehnten nur mit Absprache und unter Einflussnahme der Militärs erfolgt. Dass also Hochhäuser, die nicht mehr bewohnbar sind, abgerissen werden, mit einer Ausnahme, ein Hochhaus bleibt stehen und die britische Armee baut obendrauf ihren Beobachtungsposten. Dass eine Stadtautobahn quer durch die Stadt gebaut wird, obwohl es dafür eigentlich nicht so richtig die Notwendigkeit gibt, einfach um den Innenstadtbereich vom rebellischen, aufständischen West Belfast zu trennen. Dass dauernd eigentlich Hubschrauber in der Luft sind, das ist eh relativ normal, dass aber neue Siedlungen also die Dächer mit unterschiedlichen Farben angestrichen werden, damit die Beobachtung aus dem Hubschrauber das leichter hat, die verschiedenen Viertel auseinanderzuhalten. Dass moderne Siedlungen so gebaut werden, dass nur eine Straße reingeht und die gleiche auch wieder raus, auch für Fußgänger und Fußgängerinnen. Das sind so Sachen, die finde ich einem da sofort im Straßenbild auffallen und ja, die auch alles andere als Normalität eigentlich darstellen.
Among the hills I've been to roam, an Irish soldier lies. The youthful Martin Harrison, who for Ireland gave his life. To uphold his country's dignity, he followed Bobby Sands. On hunger strike for human rights, till death he took his stand. Through dreary days in that hate's black cage, my thoughts return to you. Though beaten low by a savage foe, your memory saw me through. In tortured nights, your prayers brought light and soothed my fears and pain. And though I'm gone, you must fight on till Ireland is free again. Now gaunt and pale, my head's black cell, my heart still burns the flame. In fondest dreams, I drilled, it seems, among your hills again. A guiding light to lead the fight, to free my green to roam. The voice of truth for Irish youth, to crush the British throne. Farewell, my native Queen Tyrone, and you, sweet Bernadette, my parents and companions.
Ja, es ist jetzt 7:04. Wir haben zwar erst 6:05 angefangen, aber wir wollen das trotzdem nicht an die nächste Redaktion weitergeben. Merken, wie wir hier so im Studio sitzen, was wir alles vergessen haben. Wir haben den Anschlag der IAA auf das Hotel in Brighton zur Tory-Parteikonferenz, wo Maggie Thatcher fast diesem Anschlag zum Opfer gefallen wäre, vergessen. Wir haben ganz, ganz viel mehr vergessen, haben vergessen, die Texte der Musik zu übersetzen. Das können wir vielleicht mal eine eigene Musiksendung zumachen. Und wollen das jetzt aber trotzdem dabei belassen, obwohl es natürlich noch wahnsinnig viel mehr zu sagen gäbe. Die nächste Sendung der Nordirland-Gruppe gibt es am kommenden Montag wieder hier auf 102,3 MHz. Und da wird es gehen um die Knastkämpfe irisch-republikanischer Gefangener in nordirischen Knästen. Und zwar zur Geschichte dieser Knastkämpfe, ja, von Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis heute. Und dabei wollen wir es jetzt belassen und es kommen jetzt gleich noch die Veranstaltungshinweise.
by honest toil within his native home. So give us back our liberty, let our banners be unfurled. An island and her sun shall be a credit to the world. Let friends all turn against me, let the
Okay, für heute Abend gibt es eigentlich gar keine Veranstaltungshinweise. Wir haben Veranstaltungshinweise für morgen. Kannst du vielleicht mal damit anfangen?
Ja, morgen am Dienstag, dem 12.03. gibt es um 20 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel Algerien, Nordafrika auf dem Weg zu mehr Demokratie. Referent wird sein Dr. A. Kebaili. Und zwar ist diese Veranstaltung morgen Dienstag, 12.03., 20 Uhr in der Goethestraße 2.
Ja, und dann ist morgen um 20 Uhr im Strandcafé ein Treffen und wahrscheinlich von der Türkei-Kurdistan-Gruppe. Es gibt dort Dias und Informationen über den Widerstand in der Türkei und aus dem Essen, Broschüren etc. Und der Erlös soll an die politischen Gefangenen in der Türkei geschickt werden, heißt es da. Und das ist wohl das identisch wie das. Ja, dann habe ich noch einen Veranstaltungshinweis auf einen Zettel aufgeschrieben. Und wo ist der Zettel? Da hinten?
Der ist ganz im Eck.
Gut. Und zwar trifft sich auch morgen Abend. Notstandsgesetze, also es geht um Notstandsgesetze im Gesundheitswesen. Die Referenten sind wohl ein Arzt und ein Jurist. Die Treffen, das findet morgen Abend um 20 Uhr in der Sonne in Kollnau statt und der Veranstalter ist das Elsthaler-Komitee gegen den Krieg am Golf. Ich glaube, soweit wäre das zu den Veranstaltungshinweisen und dann ist es jetzt diese Woche so, dass wir jeden Tag, das heißt jedes Mal um 19 Uhr nach dem Info zum Schluss den Stand der Unterschriften gegen die KTS sagen. Und heute ist es so, dass inzwischen 5.900 Unterschriften abgegeben worden sind. Und wer jetzt noch nicht unterschrieben hat, der kann sich entweder im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 melden, und zwar um 19 Uhr. Da gibt es erstens die Unterschriftenlisten und zweitens kann man natürlich da auch unterschreiben. Und zwar ist das Radikal-Demokratische Zentrum von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum jeden Tag von 17 bis 19 Uhr belegt. Oder das sind eben Leute dort und am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr. Ja, also kommt da massenhaft hin, holt noch Unterschriftenlisten oder unterschreibt. Und die Listen für diese Unterschriften, die gibt es in ganz verschiedenen Stellen hier in der Stadt, also im UASTA oder im Jus Fritz, in der Fabrik oder im Bioladen in der Elsässer Straße 39, im Mooswald ist es, oder im Holzwurm in Haslach, das ist wohl auch ein Bioladen, dann in der Flocke in der Oberau oder im Büro der Grünen in der Viere, in der Günterstadtstraße 33, im Bioladen Max und Moritz in Littenweiler-Ebnet. Ja, und dann gibt es noch viel mehr andere Adressen. Die stehen auch auf den Listen drauf. Okay, und ich denke, wir machen jetzt noch mal ganz kurz Musik und dann war es das für heute.
Down along the fall road, it's where I long to be. Lying in the dark with the provo company. I come right on the left.
clip of ammunition for the little Armalite. I was stopped by a soldier who said, "You are a swine." He hit me with his rifle and he kicked me in the groin. I begged and I pleaded, oh, my manners were polite, but all the time I'm thinking of me little Armalite. And it's down in the bogside, it's where I long to be, lying in the dark with the Provo company. A comrade on me left and another one on me right, and a clip of ammunition for me little Armalite. Brave, are you seaman? Came marching up our street. 600 British soldiers he had lined up at his feet. Come out, your cowardly Fenians, come on out and fight. He cried, I'm only joking, when he heard the Armalite. And it's down in Malahi, it's right on to be.
Okay, und das war wieder das
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.